Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 6. Der Datenkomprimierer.
Es gibt Geschichten, die lassen sich am besten mit ein paar Zahlen erklären. Hier ist so eine. Um die Jahrtausendwende wurden in Deutschland etwa 270 Millionen Musik-CDs verkauft. Heute ist es gerade mal ein Fünftel davon. Das Musikstreaming hingegen, also das Anhören von Musik im Internet, hat sich in den 5 Jahren seit 2013 verzehnfacht. Auslöser dieser Umwälzung war der Algorithmus, den Piotr Heller heute erklärt. Der Datenkomprimierer MP3, der Tondateien auf einen Bruchteil ihrer Größe schrumpft.
Also das eine ist, dass es die Zugänglichkeit zur Musik erhöht hat. Da ist natürlich MP3 nur ein Element unter vielen, aber Internetradio, Streaming-Services, das ging vorher eben noch nicht. Und das hat, denke ich, den möglichen Umgang mit Musik deutlich verändert. Und zwar nicht zum Schlechteren hin.
MP3 hat die Musikindustrie revolutioniert. Und Karl-Heinz Brandenburg, der heute am Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie in Ilmenau forscht, war der Auslöser dieses Umbruchs. Gemeinsam mit Kollegen hat er in den 80ern die Algorithmen erfunden, die Audiodateien effizient komprimieren. Und zwar ohne, dass die Qualität von Sprachaufnahmen oder Musikstücken hörbar leidet.
Input.
Ganz klar, ein Tonsignal, kann Sprache oder Musik oder was auch immer sein.
Der Algorithmus seziert diese Musik oder Sprache zunächst. Er zerlegt sie dazu in 576 Tonhöhen und schaut, wie viel Signal bei jeder dieser Frequenzen vorhanden ist.
Dann wird ein grobes Modell gerechnet von dem, was auch im Innenohr passiert. Ein sogenanntes psychoakustisches Modell, dass unser Gehör ja nicht perfekt ist, sondern laute Töne, leisere Töne verdecken können. Das ist die Grundidee da drin.
Tatsächlich können wir, wenn wir einen lauten Ton in einer bestimmten Tonhöhe hören, leise Töne mit ähnlicher Frequenz nicht mehr wahrnehmen. Diesen Effekt nutzt MP3 aus. Der Algorithmus schaut jetzt das sezierte Tonsignal an und prüft, wo laute Geräusche andere Töne verdecken.
Aus diesem Signal leite ich mir dann ab, wie grob darf ich diese Einzelwerte übertragen, sodass der Unterschied nach Möglichkeit nicht hörbar ist.
Grob übertragen heißt mit weniger akustischer Information. Je gröber man etwas überträgt, desto weniger Speicherplatz braucht man. Dafür sinkt aber auch die Audioqualität. Aber weil MP3 nur bei jenen Teilen des Signals Informationen unterschlägt, die sowieso von anderen Tönen verdeckt werden, merkt der Mensch diesen Unterschied nicht.
Output.
Dann wird nochmal geschaut, kann ich da nicht weitere Tricks anwenden, um das Ganze kompakter darstellen zu können. Und am Schluss bekomme ich einen Bitstrom, der sozusagen darstellt, wie viel bei diesen verschiedenen Frequenzen übertragen wird. Und das kann dann rekonstruiert werden.
Dieses Rekonstruieren macht dann der MP3-Player. Er wandelt den datenreduzierten Bitstrom wieder in Musik um. Die weiteren Tricks sind übrigens teilweise uralte Methoden zur Komprimierung von Daten. Etwa die Huffman-Kodierung, die ihren Ursprung in den 1950ern hat. Dabei schaut man, welche Signale kommen besonders häufig vor und stellt sie in der fertigen Datei mit besonders kurzen Zahlenfolgen dar. Das spart Speicherplatz.
Performance.
MP3 ermöglicht, verglichen mit dem Ausgangssignal zum Beispiel von CD, eine Datenreduktion um circa den Faktor 8 zu einer doch sehr ordentlichen Qualität. Nicht perfekt, aber sehr ordentlich.
Diese Datenreduktion war es, die es Ende der 90er überhaupt erst praktikabel machte, Musik über das Internet zu verschicken. Let me take you down, 'cause I'm going to. Ein 4-minütiger Popsong wie etwa Strawberry Fields Forever von den Beatles, der zuvor noch 43 Megabyte groß ist, benötigt komprimiert nur noch 6 Megabyte und lässt sich damit 7-mal schneller übertragen. Das ermöglichte zunächst Tauschbörsen im Internet und dann die legalen Möglichkeiten, Musik im Netz zu kaufen, bei iTunes, Spotify und Co. Der MP3-Algorithmus ist dabei so flexibel, dass er Tondateien noch deutlich stärker komprimieren kann, etwa um den Faktor 80. Doch dann hört sich Strawberry Fields Forever nicht mehr so gut an. Hi-Fi-Enthusiasten hören den Qualitätsverlust auch schon bei viel geringerer Komprimierung und wollen von MP3 bis heute nichts wissen. Und selbst der Erfinder Karl-Heinz Brandenburg muss ihnen in manchen Fällen recht geben.
Systemgrenzen.
Es gibt verschiedene Parameter, nach dem Motto, wie viele Frequenzen sind es, welche Methoden können noch eingesetzt werden, wie viel Speicherplatz habe ich zur Verfügung, um die Dinge zu rechnen. Da war MP3 sowas wie ein Kompromiss. Das heißt, wenn Sie mich heute fragen, dann kann ich Ihnen bestimmte Signale sagen und da höre ich einen Unterschied, auch heute noch, auch wenn meine Ohren älter geworden sind.
Das gilt zum Beispiel für dieses Geräusch. Kastagnetten, die plötzlich erklingen. Wenn man die mit dem MP3-Verfahren komprimiert und dann genau hinhört, bemerkt man eine Art Echo, das vor dem eigentlichen Ton kommt. Folgeformate wie etwa das Advanced Audio Coding ACC bekommen das in den Griff. Aber auch sie basieren letztendlich alle auf der Grundidee von MP3. Die Unzulänglichkeiten des menschlichen Gehörs werden ausgenutzt, um Tondateien so zu schrumpfen, dass wir praktisch nichts davon mitbekommen.
Piotr Heller war das über den Datenkomprimierer MP3.